NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Miriam's Song, der amerikanisch-jüdischen Folksängerin Debbie Friedman. Sarah Maria Ross hat den Titel mit ins Studio gebracht. Sie ist Professorin für jüdische Musikstudien und seit 3 Monaten Direktorin des Europäischen Zentrums für jüdische Musik in Hannover, also Nachfolgerin von Andor Ishak. Der inzwischen pensionierte Dirigent und Forscher organisiert weiter Konzerte im Auftrag der Villa Seligmann, die im Parterre der Villa stattfinden. Doch ganz unabhängig davon residiert im 2. Stock das einstmals von ihm aufgebaute Zentrum für jüdische Musik als Teil der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Hier geht es um Wissenschaft, um Forschung und Lehre. Frau Ross, was ist das für ein Stück, in das wir da eben hineingehört haben?
Ja, das ist eines der bekanntesten Stücke jüdisch-feministischer Musik aus den USA. Dieses Lied wurde 1989 etwa zum ersten Mal aufgenommen, geschrieben wurde es etwas früher. Und hier setzt sich Debbie Friedman mit der Bibelstelle Exodus 15, 20 bis 21 auseinander, dem sogenannten Miriam-Lied. Und sie beschreibt in dem Lied eben die Rolle der Prophetin Miriam als Anführerin beim Auszug der Israeliten aus der Sklaverei. Und aber auch, und das ist besonders wichtig hier, als Anführerin der Frauen in Lied und Tanz. Und das war zu ihrer Zeit eben sehr außergewöhnlich, sowas auch in der Synagoge zu singen, da eben Frauen damals noch nicht in dem Maße wie heute Gottesdienste geleitet haben oder, was noch viel revolutionärer ist, eben Lieder über biblische Frauen, über Frauenthemen im Gottesdienst gesungen wurden. Und damit ist Debbie Friedman, ähnlich wie die Prophetin Miriam, ein wichtiges Vorbild des jüdischen Feminismus.
Wie verbreitet ist solche Musik in den USA? Ist das mehr eine Nische oder hat das mal eine Relevanz bekommen?
Debbie Friedman zum Beispiel, ihre Musik gilt im Reformjudentum in den USA heute schon als Tradition. Im Siddur, also in dem Gebetbuch der Reformbewegung, sind ihre Lieder schon fest in den Kanon aufgenommen und auch die Kantorenschule wurde nach ihr nach ihrem Tod 2011 benannt.
Stelle ich mir das jetzt zu Recht so vor, dass Sie die Forschung des Europäischen Zentrums für jüdische Musik auch auf solche Bereiche ausdehnen wollen?
Ja, also ich denke grundsätzlich, dass wenn man sich mit Musik wissenschaftlich auseinandersetzt, man die Augen vor dem Gender-Thema nicht mehr verschließen kann 2016. Und ab Februar wird unsere neue Mitarbeiterin, die aus London kommt, Miranda Crowdes, auch ein Forschungsprojekt mitbringen, in dem sie die Musik orthodoxer Frauen untersucht.
Andor Ishak konzentrierte sich auf die Rettung der Musik der Reformsynagogen. Also die geriet ja durch den Holocaust fast in Vergessenheit. Luis Lewandowski, Salomon Sulzer standen für Ishak ganz stark im Mittelpunkt. Wollen Sie bei diesem Fokus, was synagogale Musik betrifft, bleiben oder wollen Sie das auch ausweiten?
Das wird natürlich ein zentraler Fokus bleiben, aber darüber hinaus wollen wir uns auch mit Traditionen synagogaler Musik beschäftigen, die zum Beispiel in den orthodoxen Gemeinden gepflegt wurden und die nur mündlich überliefert wurden, im Gegensatz zu Lewandowskis Partituren und das eben in den verschiedenen Ländern Europas. Also da wollen wir auch genauer hinschauen.
Wir reden hier immer so unbefangen von jüdischer Musik und Ihr Institut hat das im Titel, aber außer bei synagogaler Musik, was ist denn überhaupt jüdische Musik? Gibt es so ein Merkmal, wo Sie sagen, ja, das ist es?
Die Frage kann man natürlich so nicht so einfach beantworten. Also meine Antwort auf die Frage ist, dass Musik dann jüdische Musik wird, wenn sie im Kontext der jüdischen Religion oder Kultur einen sinnstiftenden oder identitätsstiftenden Funktion erhält oder Bedeutung erhält. Also wenn ich kurz ein Beispiel nennen darf, 2008 während meiner Feldforschung war ich in einem Kabbalat-Shabbat-Gottesdienst in Palo Alto und da wurde die komplette Liturgie zu den Beatles-Songs gesungen. Und für diesen einen Moment, für diesen Abend, hatte der Gottesdienst mit diesen Liedern nicht weniger Würde oder Bedeutung für die Menschen dieser Gemeinde. Und man könnte also sagen, dass für diesen Moment die Beatles-Songs auch zu jüdischer Musik wurden.
Oh, das ist sehr weit. Sie haben ja einen Namen, der so ein bisschen gemischt klingt. Sarah Maria Ross, das hat jüdische und katholische Traditionsmomente. Sind Sie Jüdin?
Ja. In Bern war ich ein sehr aktives Mitglied in der jüdischen Gemeinde, habe mich da sehr zu Hause gefühlt und hoffe jetzt, ich bin ja gerade erst in Hannover angekommen, dass ich hier dann auch eine Gemeinde finde, in der ich mich ebenso zu Hause fühlen werde.
Herzlichen Dank. Das war Sarah Maria Ross. Seit 3 Monaten ist sie Direktorin des Europäischen Zentrums für jüdische Musik in Hannover. Bei uns geht es gleich um die kritische Edition von Hitlers Mein Kampf, die heute vorgestellt wurde. Im Anschluss wird Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hält die Veröffentlichung der kritisch kommentierten Gesamtausgabe von Hitlers Mein Kampf durch das Institut für Zeitgeschichte München für sinnvoll. Auf NDR Info sagte er, er könne sich gut vorstellen, dass diese kritisch kommentierte Auflage der Aufklärung dient und dass sie einen gewissen Mythos, der um dieses Buch herrscht, aufzuklären vermag. Der französische Staatspräsident François Hollande hat in Paris an die Menschen erinnert, die vor einem Jahr von islamistischen Extremisten ermordet wurden. Unter Beteiligung zahlreicher Angehöriger der Opfer wurden vor dem damaligen Sitz des Satiremagazins Charlie Hebdo, vor dem koscheren Supermarkt Hyper Kasher und an weiteren Orten Gedenkschilder angebracht. In dem jüdischen Geschäft hatte einer der Attentäter Geiseln genommen und 3 Kunden sowie eine Angestellte erschossen. Nachdem jüdische Israelis auf dem Athener Flughafen 2 arabische Passagiere zwangen, eine startbereite Maschine zu verlassen, hat die Palästinenserführung die griechische Regierung zu Ermittlungen aufgefordert. Das Benehmen der jüdisch-israelischen Passagiere erinnere an die schlimmsten Jahre der Apartheid in Südafrika, hieß es in einer Erklärung. Vehemente Proteste hatten die beiden Fluggäste, nach Medienberichten ein arabischer Israeli und ein Palästinenser aus dem besetzten Ost-Jerusalem, am Sonntagabend zum Verlassen einer Maschine der griechischen Gesellschaft Aegean veranlasst. Die Fluggesellschaft erklärte, die Polizei habe an den israelischen Ausweispapieren der beiden Reisenden nichts beanstandet. Die beiden Männer hätten selbst den Rückzug angetreten. Man habe ihnen einen Ersatzflug nach Tel Aviv mit der israelischen Linie El Al zur Verfügung gestellt. Der Fall löste eine Kontroverse in israelischen Medien und im Internet aus. Die schwedische Modefirma H&M hat mit einem gestreiften hellbeigen Schal Proteste religiöser Juden ausgelöst. Das Accessoire aus dem Damenprogramm ähnelt bis ins Detail dem Talit, einem jüdischen Gebetsschal, der traditionell nur von Männern getragen werden darf. Auf Twitter fand das Angebot laut israelischen Medien binnen kürzester Zeit zahlreiche empörte Kommentare, unter anderem auch von einer Jerusalemer Rabbinerin. H&M erklärte, man habe niemanden verletzen wollen, das Vorbild für den Schal habe aus einem türkischen Hammam gestammt. Dem Dialog zwischen Christentum, Judentum und Islam widmet sich eine Vortragsreihe in Hannover. In der evangelischen Marktkirche und der liberalen jüdischen Gemeinde sind insgesamt 4 Vorträge zum Thema »Um Gottes Willen, Gottes Wille zwischen Kraftquelle und Missbrauch« geplant. Den Auftakt macht am 13. Januar in der Marktkirche der Bremer Religionswissenschaftler Hans G. Kippenberg. Um Gottes Willen ist auch das Motto der christlich-jüdischen Woche der Brüderlichkeit, die bundesweit vom 6. bis 13. März begangen wird. Sie wird in diesem Jahr am 6. März in Hannover eröffnet. Soweit die Meldungen.
Vulkandiktator außer Hitler hat das, was er zu tun beabsichtigte, vor seinem Machtantritt in einem Buch ausführlich dargelegt. Zwar ist Mein Kampf kein Masterplan, aber es ist doch die wichtigste programmatische Schrift eines Diktators und Massenmörders. Seit 1945 war das Buch in Deutschland unter Verschluss. Der Freistaat Bayern hielt die Urheberrechte und nutzte sie, um jeglichen Nachdruck zu unterbinden. Doch nach 70 Jahren erloschen zum Jahresende diese Rechte. Umso wichtiger, den Mythos von Mein Kampf gründlich zu zerstören, Hitlers Lügen zu widerlegen und seine Propaganda mit dem, was folgte, zu konfrontieren. Diese Aufgabe hat sich das renommierte Institut für Zeitgeschichte in München mit einem Forscherteam gestellt. Heute erschien das Buch »Hitler, Mein Kampf«, eine kritische Edition. Wir haben Hamburger Geschichtslehrer gefragt, ob und wie sie das Werk im Unterricht verwenden werden. Sven Baske berichtet.
Ein dunkles Tabu umgibt dieses Buch. 70 Jahre lang war Hitlers Mein Kampf in keiner deutschen Buchhandlung zu kaufen und kam in der Öffentlichkeit kaum vor. Diese gesellschaftliche Haltung hinterlässt auch bei Schülern Spuren, erzählt der Hamburger Geschichtslehrer Jens Reichwein.
Sie wissen schon, wenn ich Ihnen einen Textauszug aus einer Hitlerrede gebe, jetzt wird es ernst. Also jetzt dürfen wir uns keine Faxen erlauben. Also merkt man schon, dass sich im Raum die Stimmung auch ändert.
Die Schüler seien deutlich konzentrierter, wenn sie Texte aus der NS-Zeit lesen. Das gelte nicht nur für Auszüge aus Hitlers Mein Kampf. Weil Zeitschriften, das Fernsehen und das Kino immer wieder von dieser Epoche berichteten, sei sie den Schülern besonders vertraut.
Und es strahlt natürlich eine Faszination aus. Also hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um Massenmord, hier geht es um Verbrechen, um Krieg. Und das strahlt natürlich immer mehr Faszination aus als die Reichsgründung unter Bismarck.
Auszüge aus Hitlers Reden und seinem Buch Mein Kampf werden schon seit Jahrzehnten im Geschichtsunterricht verwendet. Auch Jens Reichwein gibt sie seinen Schülerinnen und Schülern, hat aber seine Schwierigkeiten damit.
Auch mit Hilfe von Hitlerquellen lässt sich vieles darstellen, aber der Wert einer Hitlerquelle oder eines Auszuges aus Mein Kampf ist, glaube ich, im Vergleich zu anderem Quellenmaterial deutlich limitierter.
Hitler sei zumindest für die Oberstufenschüler zu platt, zu demagogisch, zu eindimensional. Es sei einfach, sich von ihm abzugrenzen. Die Schüler müssten kaum geistige Arbeit leisten. Ein Grund, weshalb Jens Reichwein gar kein Exemplar von Hitlers Mein Kampf besitzt.
Ich hatte bislang nie den Bedarf, jetzt ins Antiquariat zu gehen und mir eine Ausgabe zu besorgen, um dann einen Abiturtext daraus zu nehmen, den ich dann editiere und so zusammenstelle, dass er in das Abiturformat passt.
Ein anderer Grund ist, dass Reichwein immer Auszüge aus Hitlers Buch verwendet hat, die in Quelleneditionen und Schulbüchern zu finden waren. Mit der nun erscheinenden kritischen Ausgabe haben Lehrer nicht nur den ganzen Text zur Verfügung, sondern auch rund 3700 Anmerkungen, erläutert Christian Hartmann vom Institut für Zeitgeschichte.
Wir drucken das praktisch im originalen Seitenumbruch, also das entspricht der ersten Auflage. Und hier sehen Sie unsere Fußnoten, die wir dann um diesen Text herum gruppieren, sodass Hitlers Behauptungen ohne unsere Gegendarstellung nicht zu haben sind.
Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet das, sie können jede Stelle des Buchs in den historischen Kontext setzen.
Also wenn Hitler zum Beispiel sagt, ja, die Presse ist jüdisch dominiert, dann sagen wir natürlich, waren die deutschen Juden in der Presse überrepräsentiert. Wir sagen dann aber auch dazu, warum das so war. In der Staatsverwaltung und erst recht in der Armee hatten sie natürlich keine Chancen. Und deswegen sind sie natürlich massiert in die Medien gegangen.
Für Pädagogen ist die wissenschaftliche Ausgabe von Mein Kampf also keine grundlegende Veränderung, sondern eine graduelle, betont auch Wolfgang Böge vom Verband der Geschichtslehrer Deutschlands.
Dieses neue Buch erleichtert uns die Arbeit. Das gibt uns eine sicherere Grundlage.
Allerdings hat Böge die Erfahrung gemacht, dass Schüler von dem Werk befremdet sind. Gerade die Neuntklässler, bei denen die NS-Diktatur auf dem Lehrplan steht.
Also lächerlich finden Schüler die exaltierte Sprache, die Begrifflichkeit, die sie nicht nachvollziehen können, die auch unseren Wertvorstellungen doch so weit entfernt sind. Meinetwegen die Rassismusbegriffe, die da vorkommen.
Hier müssten Lehrer viel Vorarbeit leisten. Und sie sollten besonders aufmerksam sein, betont Böge. Denn der hohe Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ändere auch die Anforderungen an die Geschichtslehrer. Mancher arabische Schüler käme mit einer positiven Haltung gegenüber Hitler in den Unterricht. Gerade für diese Jugendlichen sei die gründliche Entlarvung von Hitlers Lügen von entscheidender Bedeutung. Die neue Edition des Instituts für Zeitgeschichte bietet Lehrern dafür eine wichtige Handreichung.
Das Buch Hitler, mein Kampf, eine kritische Edition, ist im Eigenverlag des Instituts für Zeitgeschichte erschienen. Es umfasst 2000 Seiten mit Abbildungen und ist im Buchhandel für 59 Euro erhältlich. Sven Baas gefragte Geschichtslehrer, wie sie es im Unterricht einsetzen wollen. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg.
Wir lesen diese Woche den Abschnitt Vaera, den zweiten des zweiten Buchs Moses. In dieser Parascha begegnen wir den ersten der insgesamt 10 Plagen, mit denen Gott den ägyptischen Pharao heimsucht. Wasser verwandelt sich in Blut, Frösche kriechen aus dem Nil, Stechmücken und auch Stechfliegen suchen die Lebewesen heim, Viehpest befällt das Vieh, schwarze Blattern die Menschen, Hagel zerstört die Ernte und Heuschrecken fressen selbst die letzten Halme. Finsternis senkt sich tagelang über das Land und die Erstgeborenen der Ägypter sterben in ihren Betten. Dies alles klingt schrecklich und grauenvoll. Wenn wir uns die Plagen und ihr Entstehen jedoch genauer anschauen, sehen wir, dass es hier auch einen Aspekt der Dankbarkeit gibt. Nanu, werden Sie sich fragen, wie kommt er jetzt darauf? Schauen wir uns die Stelle mal etwas genauer an. Die erste Plage, die Verwandlung des Nilwassers in Blut, wird von Moses Bruder Aaron ausgelöst. Er ist derjenige, der mit seinem Stab auf das Wasser schlägt. Die zweite Plage, also die Frösche, wird auch von Aaron hervorgerufen. Er berührt das Wasser und die Frösche kriechen hinaus. Die dritte Plage, Stechmücken, geht ebenfalls auf Aaron zurück. Er schlägt mit seinem Stab auf den Staub der Erde und dieser verwandelt sich gänzlich in Stechmücken, die Mensch und Tier befallen und quälen. Was haben diese Plagen nun mit Dankbarkeit zu tun? Für eine Antwort hierauf müssen wir ein wenig zurückblicken in die Kindheit und Jugend von Moses. Er wurde als Säugling von seiner Mutter in ein Weidenkörbchen gelegt und im Schilf des Nils versteckt. So überlebte er Pharaos Dekret, alle männlichen israelitischen Neugeborenen seien zu töten. Als junger Mann, nun ein ägyptischer Prinz, erschlug er im Zorn einen ägyptischen Aufseher, der einen israelitischen Sklaven prügelte. Er vergrub die Leiche im Sand, um nicht entdeckt zu werden. Das Wasser und der Staub haben Moses das Leben gerettet. Aus diesem Grund befahl Gott, dass Aaron die Plagen hervorrufen solle und nicht Moses, wie man eigentlich erwarten könnte. So betrachtet, handelt es sich hier doch um Dankbarkeit. Gleichzeitig vergöttert Moses das Wasser nicht, wie es die Ägypter taten. Er lässt ja zu, dass Aaron den Nil in Blut verwandelt. Er soll nur nicht direkt daran beteiligt sein. Keine Heuchelei, sondern einfach ein Zeichen des Respekts. Respekt und Dankbarkeit sind Dinge, die ich im heutigen alltäglichen Leben oft vermisse. Wir schimpfen immer öfter über Kleinigkeiten und sehen nicht, dass wir uns eigentlich glücklich schätzen können und Dankbarkeit zeigen sollten. Der Umgang mit den Flüchtlingen, die zu uns in dieses Land fliehen, ist nur ein Beispiel dafür. Es wird oft so respektlos über diese Menschen geredet, als wenn wir es nicht mit Menschen zu tun hätten, die sind wie wir. Wir sorgen uns darum, dass die Integration Geld kostet, anstatt dafür dankbar zu sein, in einem Land leben zu dürfen, das so reich und so sicher ist, dass andere Menschen dieses Land als Ziel ihrer Flucht wählen. Die meisten Menschen, die in diesem Land geboren wurden, haben Krieg und Hunger nie erlebt. Wir können ins Café gehen und ziemlich sicher sein, wieder nach Hause zu kommen. Wir können in den Supermarkt gehen und finden dort ein unglaublich großes Angebot an erschwinglichen Lebensmitteln. Wir können ins Krankenhaus gehen und uns erstklassig ohne Zusatzkosten behandeln lassen. Wir leben ein ziemlich gutes Leben. Seien wir dankbar dafür. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.